Abendjournal Spezial.
Der 9. November ist ein Schicksalstag der Deutschen. Er steht für die Sternstunden von Freiheit und Demokratie, aber auch für Diktatur und Verfolgung. Wir erzählen heute Hamburger Geschichten zum 9. November. Wie 1918 die Revolution hierher kam. Wie die Nazis 1938 die Synagogen zerstörten, aber eine auf wundersame Weise gerettet wurde. Wie Hamburger Studenten 1967 mit einem Protestslogan Geschichte schrieben. Und wie 1989 die Mauer fiel. Alles an diesem Tag. Das Abendjournal Spezial zum 9. November. Heute mit Daniel Kaiser. Hallo.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Wir erzählen heute Hamburger Geschichten zum 9. November. Was für ein Tag. Es ist so viel passiert. Zum Beispiel am Ende des Ersten Weltkriegs. Die Revolution. Am 9. November 1918 verkündete Philipp Scheidemann das Ende des Kaiserreichs und rief die Republik aus. Wie es damals in Hamburg aussah, berichtet Anja Martini.
Es ist kalt. Die Menschen in Hamburg frieren in diesen ersten Novembertagen. Seit 4 Jahren herrscht Krieg. Viele Familien sind auseinandergerissen. Väter, Brüder, Ehemänner sind im Krieg oder verletzt und traumatisiert daheim. Die Menschen haben Angst, sind verunsichert. Und das wohl größte Problem? Es gibt nichts mehr zu essen.
Man suchte und sammelte alle möglichen Gegenstände, um daraus irgendwas Ess- oder Trinkbares zu machen. Ja, man hat zum Beispiel aufgerufen, in großen Plakataktionen Bucheckern zu sammeln, um daraus entsprechendes Öl zu pressen. Das heißt, man improvisierte wie verrückt. Es wurden Kochbücher auch geschrieben, 1918, also alles noch vor der Revolutionszeit, um den Leuten klarzumachen, woraus man noch Lebensmittel machen könne. Das war das große, das überwältigende Hauptthema. Wie versorge ich mich?
Olaf Mattes und Ortwin Pelk arbeiten am Museum für Hamburgische Geschichte. Seit Wochen versuchen sie, für eine Ausstellung Quellen zu finden. Dokumente, die über die Zeit der Revolution 1918-19 in Hamburg Auskunft geben. Angefangen hatte alles damals 1918 in Kiel bei den Matrosen. Sie sollten eigentlich mit ihrer Flotte auslaufen, doch sie wussten, dass das ein Himmelfahrtskommando sein würde und sie nie zurückkommen würden. Also verweigerten sie den Befehl. Sie besetzten Kasernen, Rathäuser und Stadthallen.
Das war oft ganz banal. Da kamen dann einfach 2 Matrosen oder auch 2 normale Feldgraue an und haben gesagt, so, wir machen jetzt die Revolution, der Bürgerrat hier ist abgesetzt von dem und dem Dorf. Und dann ging das weiter. Eisenbahnlinien wurden besetzt, wurden unterbrochen und die Logistik lag dann auch sehr, sehr schnell in den Händen der Arbeiter und Soldaten, vor allem der, die dann auch sehr, sehr schnell in Hamburg die Macht übernommen haben.
Das war am 6. November. Auch hier in Hamburg ging es um Veränderungen.
Es sollte ja möglichst viel verändert werden, worüber man sich vorher beschwert hatte. Das war einmal, dass der Krieg zu Ende gehen sollte, weil darunter litten ja alle. Nicht nur die Soldaten, sondern auch deren Familie. Und man wusste, dass die wirtschaftlichen Folgen und die Lebensverhältnisse auch aufgrund des Krieges so sind. Schuld daran wurde dann eben den damals Herrschenden gegeben, also den Fürsten, speziell jetzt dem Kaiser. Und man wollte demokratische Strukturen haben. Also man hat ja lange das Frauenwahlrecht gefordert, was dann tatsächlich ja auch in den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 durchgeführt wurde und auch in den folgenden Jahren. Also deswegen ist es ja der Beginn der demokratischen Entwicklung, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland.
Große Ziele, die der Arbeiter- und Soldatenrat verfolgte.
Andererseits war es aber auch so, der Arbeiter- und Soldatenrat hier in Hamburg speziell hatte natürlich nicht sozusagen den großen Weltplan, wie es mit der Stadt weitergehen sollte. Das waren ja alles Leute, die aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern kamen, vor allem einfache Leute, die eigentlich in der Regel überfordert waren mit dem, was sie da eigentlich tun wollten und eigentlich nicht so richtig wussten, wie es weitergehen sollte. Deswegen war eine der allerersten Bestimmungen des Arbeiter- und Soldatenrates, dass Werner von Melle, der damalige Bürgermeister Hamburgs, kurz darauf, nachdem die Macht durch den Hamburger Arbeiter- und Soldatenrat übernommen wurde, wieder in sein Amt eingesetzt wurde.
Ein wohl einmaliger Vorgang in ganz Deutschland, sagen die Wissenschaftler. Die Revolution in Hamburg spielte sich nur an wenigen Orten der Stadt ab, dem Rathaus oder den Kasernen. Und so versuchten die Menschen, ihr ganz normales Leben aufrechtzuerhalten. Das zeigen die Recherchen von Olaf Mattes und Ortwin Pelk. Sie haben Zeitungen durchforstet und festgestellt, dass es Kinovorführungen gab und Theater. Die Menschen wollten den Krieg vergessen machen. Besonders angesagt waren kleine Revue-Theater. Die Gebrüder Wolf, Hamburger Kabarettisten, spielten zu der Zeit zum Beispiel auf Bühnen im Tierpark.
Man nennt nie Anwinner, denn der Jungblöd, das lässt nie.
Überall gibt es kleine Notizen und Belege, wie der Umsturz in Hamburg vonstatten gegangen ist. Zum Beispiel in Noten aus einer Opernaufführung, Wagners Tannhäuser.
Musik.
Auf einmal wurde diese Aufführung unterbrochen. Da kam ein Vertreter des Arbeiter- und Soldatenrats zusammen mit dem Intendanten auf die Bühne und hat gesagt, die Veranstaltung muss jetzt abgebrochen werden, weil hier möglicherweise scharf geschossen werden kann. Und wir alle wollen, dass sie sicher nach Hause kommen. Aber einer der Musiker hat sich notiert an der Stelle, wo der Tannhäuser unterbrochen wurde und warum es war. Und nur durch diese kleine Notiz kennen wir überhaupt diese Geschichte. Das zeigt uns aber, dass das Leben ganz normal damals weiterging.
Von Hamburg aus zogen die Aufstände weiter nach Berlin. Hier gab es im Gegensatz zu Hamburg heftige Auseinandersetzungen und viele Tote. Das Ergebnis war, dass der Kaiser abgesetzt wurde und es demokratische Wahlen gab und die Weimarer Republik entstand.
Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue!
Ereignisse, deren Bedeutung den Menschen in Hamburg und in ganz Deutschland wohl erst im Nachhinein klar wurde. Denn sie hatten noch Monate nach der Revolution ganz andere Probleme. Hunger, Kälte und oft ein fehlendes Dach über dem Kopf.
Die Revolution vom 9. November 1918. Im nächsten Jahr gibt es dazu im Museum für Hamburgische Geschichte eine große Ausstellung. Ein Hamburger spielte danach eine wichtige Rolle in der Politik. Er hat heute mitten in Eppendorf noch eine Gedenkstätte. Wer das war, das berichten wir gleich im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Der 9. November ist auch ein Revolutionstag. 1918 endete an diesem Tag die Monarchie. Ein bekannter Hamburger Revoluzzer war Ernst Thälmann, ein Kommunist. Peter Helling auf den Spuren Ernst Thälmanns in Eppendorf.
Dass es einen roten Platz nicht nur in Moskau gibt, sondern auch mitten in Eppendorf, überrascht dann doch. Hier an einer zugigen Kreuzung zwischen Fahrradständern und Parkplätzen war einmal ein Brennpunkt des Arbeiterkampfes in Hamburg.
Das war tatsächlich der rote Platz hier in Eppendorf. Ja, also es ist schon nicht nur wegen Thälmann, sondern tatsächlich, weil die Bevölkerung hier dementsprechend von der Gesinnung her war.
Die Gesinnung, die war klar links. Geschichte hautnah, auf wenigen Quadratmetern.
Wir haben hier 125 Leute gehabt, hier in diesem kleinen Karree hier, diese Straßen hier rundherum, während der Nazizeit, die Widerstand geleistet haben und verhaftet worden sind. 125 Menschen.
Heinz Pfohlmann und seine Frau Elisabeth Zukowski-Fuhlmann verwalten das Erbe des ehemaligen Arbeiterführers Ernst Thälmann. Hierher in die Tappenbeckstraße zog er 1922 nach einem Handgranatenanschlag auf seine Wohnung in der Siemsenstraße. In meterlangen Vitrinen liegen hier Zeitungen, Briefe, Bücher und Fotos.
Ja, genau.
Da ist auch ein Pfeil.
Hier ist das nochmal während der Hochzeit hier zum Beispiel.
Der Revoluzzer war ein echter Hamburger Jung, schwärmt Hein Pfohlmann.
Ja, ein einfacher Arbeiter. Wie ein Hafenarbeiter, ein bisschen kantig, ein bisschen energisch und viel plattdütsch. Ein Mensch im Grunde genommen aus dem Volk. So ist er und so muss er aber sehen.
Ernst Thälmann war eine Galionsfigur der Kommunisten. Zu seiner Gedenkstätte pilgerten die Granden der Partei.
Brezhnev war hier zu Besuch unter anderem. Das gibt es also auch Fotos von, haben wir also auch hier.
In einer Vitrine liegt das allererste Exemplar der Roten Fahne. Das wurde später das Zentralorgan der KPD. Datum der 8. November 1918, ein Tag vor dem historischen 9. November. Und hier kündigt sich schon der historische Tag an.
Von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens dürfen Zivilpersonen auf den öffentlichen Straßen und Plätzen nur dann verkehren, wenn sie im Besitze von Ausweiskarten des Arbeiter- und Soldatenrates sind.
Für Ernst Thälmann war der 9. November ein Schicksalsdatum. Noch befand er sich als Soldat in einem französischen Dorf namens Loupenie, als erste Gerüchte vom Kriegsende seine Batterie erreichten. Unklar war, ob die Soldaten vom Matrosenaufstand in Kiel wussten.
Wenn Thälmann nicht wusste, was in Kiel los ist, so wusste er garantiert, dass es jeden Tag da losgehen kann.
Denn die Soldaten waren längst kriegsmüde. Und seit der Oktoberrevolution in Russland ein Jahr davor waren die Ohren gespitzt. Alles schien möglich. Am 9. November um 14 Uhr haute Ernst Thälmann mit 4 Kameraden von der Front ab. Später am Tag dankte der Kaiser ab, wurde in Berlin die Republik ausgerufen. Ein politisches Beben. Und Thälmann kehrte in seine Heimatstadt zurück.
Er ist von der Front abgehauen, ne? Also er hat gewusst, der Krieg ist zu Ende. Und jetzt musst du, was musst du? Du musst nach Hause, du musst dich um die Politik kümmern.
Und Politik, das hieß in diesen Tagen Revolution.
Wenn die hungern im Gängeviertel, wenn die keine Wohnung haben, also praktisch gar nichts, dann kann ich ja Revolution machen, dann verliere ich ja nichts.
Elisabeth Zukowski-Fuhlmann und ihr Ehemann verstehen die Gedenkstätte nicht als kommunistischen Weiheort, sondern sie wollen über den Arbeiterkampf von damals bis heute informieren. Anschaulich, sachlich und wenn es sein muss, mit einem Schuss Pathos. Hinten an der Wand hängen rote Fahnen aus den 20er Jahren.
Die sind zum Teil versteckt worden während der Zeit des Faschismus, also eingerollt oder eingemauert zum Teil.
1933 wurde der KPD-Vorsitzende Ernst Hellmann von den Nazis verhaftet, blieb bis 1944 inhaftiert. Dann wurde er in Buchenwald hingerichtet, auf direkten Befehl Hitlers. Das wohl letzte Foto zeigt ihn ruhig lesend an einem Tisch. Es stammt von seiner Tochter Irma.
Die hat also die Kamera mit reingeschmuggelt in ihre Handtasche und hat dieses Foto gemacht.
Vor 99 Jahren, am 9. November 1918, da stand nicht nur die Welt in Kiel, sondern auch mitten in Hamburg Kopf. Dort, wo jetzt schicke Boutiquen stehen und SUVs ihre Runden drehen. Für Ernst Hellmann gab es danach keinen Weg zurück. Am Roten Platz in Eppendorf, da fing ein Stein an zu rollen.
Ernst Hellmann und der 9. November, das war ein Beitrag von Peter Helling im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Es war auch ein 9. November, als 1938 in Hamburg wie überall im Land die Synagogen brannten. Jüdische Geschäfte wurden zerstört, Männer und Frauen verhaftet und misshandelt. Es war die Reichspogromnacht. Historiker sagen, dies war der Beginn des Holocaust. Der Hamburger Hans Hirschfeld hat das alles hautnah miterlebt.
Ich selber wachte nachts um 4 Uhr auf, als ich unglaublich viel Lärm hörte. Und Krach und Glassplitter, ein Getöse und sah aus meinem Fenster, wie SA-Leute in voller Uniform mit lachenden Gesichtern und freudig von einem kleinen jüdischen Geschäft die Schaufensterscheiben mit Füßen eingetreten hatten.
Hirschfelds Vater war Jude. Ihm gehörte das große, elegante Modegeschäft Gebrüder Hirschfeld am Neuen Wall. Auch hier hatte der Mob gewütet.
Und hat dann die ganzen Schaufensterpuppen auf das kleine Alsterfleet geworfen und hat drinnen die ganzen Vitrinen und die Ware zertrümmert, zerstört und den Rest hat man geplündert.
Steffi Wittenberg war damals ein junges Mädchen in Hamburg. Vor einigen Jahren, kurz vor ihrem Tod 2015, erinnerte sie sich noch einmal an diesen 9. November.
Ich ging damals ja in die jüdische Mädchenschule Karolinenstraße. Ging morgens war ich auf dem Weg zur Schule und da kamen mir Kinder entgegen und sagten, heute ist keine Schule, die Synagoge brennt.
Schon vorher war ein Leben als Jude in Hamburg nicht einfach. Nach der Reichspogromnacht wurde es endgültig zur Qual.
Abgesehen davon, dass die Geschäfte alle arisiert wurden, dass sie ihre Geschäfte Juden aufgeben mussten, durften wir nicht mehr ins Kino gehen, was wir ja doch immerhin so in dem Alter gemacht haben. Wir durften auch nicht mehr auf die Eisbahnplatten und Blumen war vor gar nicht so langer Zeit eröffnet worden. Da durften wir nicht mehr hin. Theater, Konzerte, das durfte alles nicht mehr besucht werden. Wir waren also von sehr viel kulturellen Veranstaltungen total ausgegrenzt. Es gab noch die Kammerspiele, das war so ein jüdisches Kulturhaus. Da fanden dann noch die ersten 2 Jahre, glaube ich, noch einige Veranstaltungen statt, die ich dann auch ab und zu mal besucht habe. 10 Tage war die Schule geschlossen und das war sogar so, in der Talmud-Tora-Schule waren ja Lehrer und die ältesten Schüler, auch die Oberprimaner, verhaftet worden. Die waren zum Teil im sogenannten KZ Fuhlsbüttel und im KZ Sachsenhausen.
Der Vater der kürzlich verstorbenen Esther Bauer war Lehrer an der jüdischen Mädchenschule in Hamburg. Er wollte den Zivilisationsbruch der Deutschen nicht wahrhaben.
Mein Vater sagte, ich habe nichts verbrochen, mir wird nichts geschehen. Und meine Mutter wäre sehr gerne ausgewandert. Mein Vater sprach Französisch, Griechisch, Lateinisch und Hebräisch, aber nicht Englisch. Sagt er, wie kann ich meine Familie ernähren, wenn ich in ein englisch sprechendes Land gehe?
Hans Hirschfelds Mutter war nach damaligen Kategorien Arierin und Christin. Diese Mischehen wurden lange in Ruhe gelassen. Hirschfeld überlebte den Krieg als unabkömmlicher Mitarbeiter einer Flugzeugfabrik. Sein Vater kam nach Auschwitz. Hans und seine Mutter seien eines Tages von Berlin dorthin mit dem Zug gefahren, über Katowice, mit einem Paket für den Vater, mit Strümpfen und etwas zu essen, erzählt er.
Und ging dann direkt an den Haupteingang von Auschwitz, wohl ganz selten, dass da jemand hinging, und haben dann die Tür geöffnet. Ich habe, wie es sein musste, im Dritten Reich mit Heil Hitler gegrüßt. Ich bin Hans Hirschfeld und wollte sie fragen, ob es möglich ist. Ich habe für meinen Vater, der hier Häftling ist, und meine Mutter ist Vollarierin und ich baue die Motoren für die Jachtflugzeuge, die uns hier in Deutschland beschützen und beschützen sollen. Und ich habe ein Paket hier, was ich meinem Vater übergeben wollte und wollte sie bitten, ob es möglich ist. Und zwar flehe ich sie an, ob ich ihn für 1-2 Minuten mit meiner Mutter begrüßen darf.
Die SS-Männer lehnen das ab, versprechen ihm aber, das Paket zu geben. Hans Hirschfelds Vater überlebt Auschwitz, stirbt aber in den letzten Kriegstagen im KZ Buchenwald. Am 9. November 1938 brannten in Hamburg die Synagogen. Eine wurde wie durch ein Wunder gerettet. Wie, das erzählen wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Hamburger Geschichten zum 9. November bei NDR 90,3. Im Grindelviertel brennen heute Kerzen, vor den Häusern, an den Stolpersteinen, die an die Nazi-Opfer erinnern. Viel ist kaputt gegangen in der Stadt damals, in der Reichspogromnacht 1938. Doch nicht alle Synagogen wurden damals zerstört.
Der Nazimob zieht durch die Straßen. Mehr als 1000 Synagogen im ganzen Land brennen. Die in der Heinrich-Barth-Straße im Hamburger Grindelviertel bleibt verschont. Sie liegt im zweiten Stock eines Mietshauses. Um sie herum wohnen ganz gewöhnliche Familien. Vielleicht haben die Nazis sie einfach vergessen. Vielleicht habe man die Nachbarn nicht in Mitleidenschaft ziehen wollen, vermutet Salomo Berlinger. Er ist seit mehr als 60 Jahren Gemeindemitglied der jüdischen Gemeinde in Stockholm.
Und sie hatte Hamburg in Överrabbin.
Hamburg hatte damals einen Oberrabbiner, der Josef Karlebach hieß, der Onkel meiner Mutter. Er hielt es für ein Wunder Gottes, dass die Synagoge überlebt hatte und fasste den Plan, sie zu retten. Er kannte den einflussreichen Geschäftsmann Hans Lehmann, der von Hamburg nach Schweden geflohen war. Ich schenke dir die Synagoge, wenn du den Transport bezahlst, sagte Karlebach und Lehmann war einverstanden.
Okay, den Herr Mannen Lehmann soll jenas des Kajöra.
Um die wertvolle Fracht sicher vor dem Zugriff der Nationalsozialisten nach Schweden zu verschiffen, beantragte Karlebach eine Exportlizenz für Holz und Hausrat. Doch was der deutsche Mob nicht vermocht hatte, holten nun die Hafenarbeiter nach und verschandelten die auseinandergenommene Einrichtung mit eingeritzten Hakenkreuzen. In Stockholm angekommen, musste Lehmann zuerst Schreiner und Konservatoren des Nationalmuseums bemühen, um den Originalzustand der historischen Möbel wiederherzustellen. Der schwedische Einfluss ist deutlich zu sehen, sagt Berlinger und öffnet den Toraschrank, in dem die Bibelschriftrollen aufbewahrt werden. Diese Malereien hier in den Türen erinnern etwas an die volkstümliche Tradition, die wir aus der mittelschwedischen Region Dalarna kennen. Diese Pflanzenmotive hier haben keine religiöse Bedeutung, sie sind mehr eine ästhetische Ausschmückung. Heute ist die orthodoxe Synagoge ein Teil der jüdischen Schule im zentralen Stadtteil Östermalm. Jeden Morgen gibt es eine Andacht in dem kleinen Gotteshaus, das mehr an ein geräumiges Wohnzimmer erinnert. An diesem Morgen haben sich ein knappes Dutzend, vor allem ältere Männer und Frauen, über die schlichten dunklen Holzbänke verteilt. Auf kleinen Schildchen an den Sitzreihen stehen Namen wie Epstein, Taub und Breitner.
Herr Kaller ist oft für den Türsker Synagogen.
Diese Synagoge hier wurde oft die deutsche Synagoge genannt, aber das war nur in den ersten 20, 30 Jahren. Das Interesse am Gottesdienst ist leider nicht besonders groß. Vielleicht 10% der mehr als 4000 Gemeindemitglieder gehen in die Synagoge. Aber zu den großen Feiertagen und Familienfesten, da ist die Synagoge voll, sagt Berlinger und zieht sich seine wollene Schirmmütze zurecht. Auf das Zusammenkommen der Gemeinde heute Abend freut er sich schon jetzt.
Die gerettete Synagoge aus der Heinrich-Barth-Straße, jetzt in Stockholm. Das war ein Beitrag von Agnes Bührig. Einen Nachbau des Toraschreins, der Lesepulte und der Sitzbänke der Synagoge können Sie im Museum für Hamburgische Geschichte sehen. Auch der 9. November 1967 war in Hamburg ein besonderer Tag, vor allem für die Studentenbewegung. Warum, das erzählen wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Um Hamburger Geschichten zum 9. November, diesem ganz besonderen Tag in der deutschen Geschichte, um sie geht es heute im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Am 9. November 1967, also heute vor genau 50 Jahren, entstand hier in Hamburg ein Foto, das zu einer Ikone der Studentenbewegung wurde. Vor einer Gruppe Professoren in Robe mit Halskrause und Samthut gehen zwei grinsende Studenten, die ein Spruchband tragen. Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Ein Slogan war das, der zum Kampfruf von Studenten in der ganzen Bundesrepublik wurde. Sven Barske blickt auf diesen besonderen Moment im Audimax der Hamburger Universität heute vor 50 Jahren zurück.
Einen Groschen, keinen Mann für den Krieg.
In den 60er Jahren kam Bewegung in die westdeutsche Gesellschaft. Vor allem die Lehrlinge und die Studentinnen und Studenten fingen an, sich gegen die autoritären Verhältnisse zu wehren.
Über Missstände nicht nur zu reden, sondern sie abzuschaffen.
In den Schulen, in den Behörden, an den Unis, überall saßen Altnazis an den Schaltstellen.
Man hatte in allen wichtigen Funktionen eigentlich bruchlos Nazi-Größen übernommen. Und das spürte man natürlich in dieser Republik.
Joachim Weretka, damals Schlosserlehrling, wurde Zeuge, wie beim Schah-Besuch im Juni 1967 Polizei und persischer Geheimdienst Demonstranten am Dammtorbahnhof brutal zusammenprügelten.
Man hatte das Gefühl, da gibt es eine staatliche Ordnung und die will nicht, dass diese Verkrustung aufbricht, dass eine junge Generation heranwächst, die andere Vorstellungen hat, die eine gerechtere Welt möchte.
An der Hamburger Uni schienen die Verhältnisse betoniert zu sein. Hier hatten die Ordinarien, also die Professoren, alle Macht.
Die machten da ihre Veranstaltungen und die Studenten hatten zuzuhören und sonst gar nichts.
Norbert Jankowski war damals Vorsitzender der Studentenvertretung AStA. Mit seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen saß er in völlig überfüllten Seminaren und Vorlesungen. Einige der Professoren hatten regelrechte Starallüren. Der Theologe Helmut Thielicke zum Beispiel.
Das nannte man immer die Pelzmäntelvorlesung, weil da aus ganz Hamburg die älteren Damen kamen und zuhörten, was dieser Kirchenfürst zu sagen hatte. Und das ist so ein Symbol nur jetzt gesagt für eine Zeit, wo die Studenten wirklich Angst hatten, ob sie richtig geprüft würden. Denn auch die ganzen Prüfungsfragen waren uneinheitlich, waren nicht genau genug geregelt. Und es gab eben sehr viel mehr Studenten, als sie unterrichten und prüfen konnten.
Die gewählten Studentenvertreter hatten praktisch keine Rechte und waren den Ordinarien bei den Sitzungen der Universitätsgremien einfach nur lästig.
Die redeten die Studenten, die meldeten sich, stellten Forderungen, auch Bitten. Und die anderen haben einfach durch Schweigen oder Nichtbeantwortung eine Wand aufgebaut, die man nur durch so eine Aktion knacken konnte.
Zur Aktion kam es am 9. November 1967. Die Leitung der Universität sollte, wie es alle 2 Jahre der Fall war, in einem feierlichen Ritual an einen anderen Fachbereich übergeben werden. Die Ordinarien schritten dabei in mittelalterlichen Roben, Halskrausen und riesigen Samthüten durchs Audimax. Gleich 2 Gruppen hatten sich unabhängig voneinander darauf vorbereitet, das groteske Ritual zu stören. Zum einen der Sozialistische Deutsche Studentenbund SDS. Der Arzt und Historiker Karl-Heinz Roth war damals dabei.
Wir waren drin und es füllte sich allmählich und als es so etwa halb voll war, fingen wir dann an.
Die Studentinnen und Studenten trommelten auf den Tischen herum und riefen Parolen. Bei diesem Tumult im hinteren Teil des Saals erweckten die beiden Vertreter der anderen Gruppe, dem Sozialdemokratischen Hochschulbund, keinerlei Verdacht, als sie ganz gesittet in Anzug und Krawatte vor den einziehenden Professoren hergingen.
Also wir haben die Katzenmusik gemacht. Auf uns hat sich sofort der Staatsschutz, also die politische Polizei, gestürzt und angefangen, Leute von uns zu verprügeln, während Behlmer und Albers dann mit dem Transparent vor dem Einzug des Rektors und der Ordinaren aufmarschierten.
Die Professoren konnten von hinten nicht lesen, was vorn auf dem Transparent stand, das die beiden Studenten vor ihnen hertrugen. Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren.
Das Transparent hat die damalige Stimmung wirklich voll zum Ausdruck gebracht. Wir wollten die Universität demokratisieren.
Ob sie mit ihrem Slogan auch aufs 1000-jährige Reich der Nazis anspielen wollten, darüber sind sich die damaligen Aktivisten heute uneinig. Sicher ist, der Spruch saß. Denn gerade an der Hamburger Uni gab es unter den Professoren einen harten Kern aus Altnazis. Einer von ihnen, der Islamwissenschaftler Berthold Spuhler, rief den Studenten zu: Sie gehören alle ins Konzentrationslager. Seine Stelle verlor er deshalb nicht. Die Uni wurde trotzdem umgekrempelt. Anderthalb Jahre später bekam Hamburg ein demokratisches Hochschulgesetz.
Der 9. November 1967, auch ein historischer Tag. 22 Jahre später ist die Welt plötzlich eine völlig andere. Die Wende, der Fall der Mauer. Die Hamburger Band Ketka hat dazu gerade ein ganz besonderes Lied aufgenommen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
Hans-Joachim Friedrichs in den Tagesthemen, heute vor 28 Jahren. Das war die Wende.
So ein Tag, der dürfte nie vergehen.
Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989. Menschen aus Ost und West feiern an der Berliner Mauer. Einige Stunden vorher, um 18.58 Uhr, hat Günter Schabowski auf der Pressekonferenz den mittlerweile berühmten Zettel aus der Tasche gezogen.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Kerstin Kalkowski, die später nach Hamburg zieht, lebt zu dieser Zeit noch in Rostock. Am Abend des 9. November will sie mit ihrem Mann wie jeden Donnerstag zur Demonstration, als die unglaubliche Nachricht die Runde macht.
Im Zug trafen wir ein befreundetes Ehepaar von uns. Da sagte der zu uns, wisst ihr was, die haben die Grenze aufgemacht. Nee, haben wir gesagt, Doch, sagt er, glaub's wirklich. Und dann hörte man überall Getuschel und alle sagten, die haben die Grenze aufgemacht. Ja, und dann war der Jubel eigentlich unbeschreiblich.
Fassungslos sitzt auch Heidi Bergfeld in Poppenbüttel an diesem Abend und die ganze Nacht hindurch vorm Fernseher. Ausgerechnet als die Mauer fällt, haben sie und ihr Mann Familienbesuch aus der DDR. Zum ersten Mal überhaupt durften zwei Cousinen sie im Westen besuchen kommen.
Und wir sahen in Berlin, wie da die Menschen feierten und der Schlachtbaum hoch war. Und wir konnten das erst gar nicht einordnen. Dann haben wir also erst mal Sekt geholt.
Auch Jörn Ehrenheim, gebürtiger Schweriner, ist in Hamburg, als die DDR die Grenzen öffnet. Im Sommer 1989 ist er über die Tschechoslowakei in den Westen geflohen, zusammen mit einem Freund durch die Donau geschwommen.
Also ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil diese Strömung natürlich, die war da. Es war ein hartes Stück Arbeit, ne? Und wenn wir nicht schwimmen geübt hätten, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht so geschafft.
Am 9. November ist die Familie von Jörn Ehrenheim noch in der DDR. Auch er kann die Nachricht kaum fassen.
Wer rechnet denn mit sowas? Das passt gar nicht zusammen.
In den folgenden Tagen und Wochen kommen unzählige DDR-Bürger in den Westen. Ganze Kolonnen von Trabis, Wartburgs und Laders sind unterwegs. Auch Kerstin Kalkowski und ihr Mann machen sich auf den Weg. Über Lübeck fahren sie nach Hamburg, um Verwandte zu besuchen. Die Ankunft am Grenzübergang, ein unvergessenes Erlebnis.
Da standen so viele fröhliche Menschen, die uns begrüßten. Diese herzliche, offene Fröhlichkeit, das ist schon toll gewesen.
An ihren ersten Eindruck vom Westen und speziell von Hamburg erinnert sich Kerstin Kalkowski noch Jahre später sehr genau.
Ach, dass alles so schön war. Hell, ja. Keine grauen Häuser und alles war intakt. Nichts kaputt. Das hat mich schon beeindruckt.
Die ersten Tage nach dem Mauerfall. Viele Hamburger wie Manfred Flohr nehmen spontan Übernachtungsgäste bei sich auf.
Ich habe einfach mal so in die Runde geschaut und habe eine Frau entdeckt. Ich bin einfach zu ihr hin und habe gesagt, suchen Sie auch eine Unterkunft? Sie schaute mich mit großen Augen an und ich glaube, sie wusste gar nicht, was sie sagen sollte.
Auch Bärbel Wittreiche lässt DDR-Besucher bei sich übernachten. Erst lernen sie und die Gäste sich kennen.
Es war so, als würden wir Freunde begrüßen. Die waren mir überhaupt nicht fremd.
Dann fahren sie noch zum Feiern auf den Fischmarkt.
Der Fischmarkt war übervoll. Wir tanzten wie verrückt in Mänteln. Und es war eine so tolle Stimmung.
Hamburger Erinnerungen an den Mauerfall. Ein Ereignis, das sich tief ins Gedächtnis eingeprägt hat.
Nach der Geburt meiner Kinder war das der größte Augenblick, dass man so etwas miterleben kann.
Das ist eine entscheidende Wende in meinem ganz persönlichen Leben auch.
Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir nicht durch die Donau schwimmen brauchen. Nur, wer ahnt denn das? Das Leben, was wir jetzt haben, man darf eines nie vergessen. Du kannst leben, wie du möchtest.
Petra Volkwarzen war das über den 9. November 1989 in Hamburg. Was für ein Tag, dieser 9. November. Er steht für den Aufbruch in die Demokratie. Er steht auch für die dunkelsten Stunden der Geschichte im Naziterror gegen die Juden. Er steht für Aufbegehren gegen verkrustete Nachkriegsstrukturen. Und er steht für die große Sternstunde, die Überwindung der kommunistischen Diktatur. Ein Tag wie zum Feiertag gemacht. Erstaunlich eigentlich, dass das noch gar nicht passiert ist. Bei allen Diskussionen über einen neuen Feiertag ist es doch der 9. November, der wie kein anderer Tag für die Höhen und die Tiefen der deutschen Geschichte steht. Dieser Tag hat es schon lange verdient, ein gesetzlicher Feiertag zu werden. Ein Tag, an dem man feiern kann, an dem man trauern kann, an dem man gedenken kann und streiten. Das war das Abendjournal-Spezial über Hamburger Geschichten zum 9. November. Heute mit Daniel Kaiser. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.